Herzlich willkommen zum BE Podcast, der Podcast von Burger Edelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und heute ist Herr Oliver Kraftschick, unser Außendienstler, zu Gast bei Carsten Kissner in Schwetzingen. Viel Spaß!
Hallo lieber Zuhörer, heute befinden wir uns mit unserem Podcast in Schwetzingen. Schwetzingen ist die fünftgrößte Rhein-Neckar-Stadt von Baden-Württemberg.
Wusste ich gar nicht.
Ja, wir haben fast 25.000 Einwohner und die Stadt des Spargels wird es auch genannt.
Richtig. Ne,
ja, wo auch Scheichs und hohe Prominenz hier herkommen, um den Spargel kaufen zu können.
Wird exportiert sogar.
Ne? Ja. Wir haben ein großes Schloss, einen großen Schlosspark, ne? Ja, einen bekannten Schlosspark. Schwetzingen war nominiert für das Weltkulturerbe und liegt ungefähr 10 Kilometer westlich von Heidelberg. Warum muss man Schwetzingen kennen? Schwetzingen einmal durch den Spargel natürlich, durch den Schlosspark und einmal auch durch die Goldschmiede Carsten Kissner, in der ich mich heute befinde. Schon am Eingang sieht man, erkennt man, hier wird man empfangen mit einem roten Teppich. Ja, wenn man reinkommt in die Räumlichkeiten, ist auf der linken Seite eine offene Werkstätte mit 5 Werkbrettern, ja, genau, in runder Form aufgebaut. Es ist hier mit altem Parkett noch verlegt, in der Moderne mit Möbeln aus sehr, sehr feinen und hochwertigen Materialien. Die Goldschmiede liegt im ehemaligen Marstallgebäude. Warum Marstallgebäude? Was war das hier früher gewesen?
Das war Karl Theodors Kaserne, irgendwie 1750 erbaut. Sein Reiterregiment hat er vor Schloss gesetzt, das war aber nicht lange hier drin. Der ganze Bau, das ist halt ein sehr prägnanter Bau hier in Schwetzingen. 4 Himmelsrichtungen, jeweils ein Tor. Und ja, in der Mitte der Kasernenhof und Husaren und dann wurde da exerziert und so. Mhm. War aber nicht lange, irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts war das schon raus, das Regiment. Und dann stand dieser Klotz mitten in der Stadt.
Okay.
Das war ein Mangel, ein Makel. Und immer hat man um diesen Klotz rumgeturnt. Das Auto wurde erfunden, es wurde immer unbedeutender. Mhm. Und wie ich heute weiß, lustiger Zufall, mein ehemaliger Vermieter, dessen Vorfahrer hat den Marstall angezündet, höchstpersönlich.
Okay, das heißt, es hat hier in Flammen gestanden?
Das steht, ist immer noch nicht offiziell. Ja,
okay.
Ja. Offiziell ist es irgendwie ein Opfer der Flammen geworden, aber es war dann Brandstiftung, weil man den auch loswerden wollte. Und es gab zum Glück kluge Geister, die dann gesagt haben, wir bauen das Ding wieder auf und machen ein Kaufhaus draus, 1920. Hat nicht funktioniert, es wurden dann Einzelgeschäfte und gerade mein Vormieter war 66 Jahre Mieter hier drin. Mhm. Also die Geschichte, die ist super interessant.
Und was war das vorher für ein Geschäft gewesen?
Hier war ein Fotogeschäft drin, auch eine Institution in der Region. Fototomik kennt jeder.
Okay.
Sämtliche Paare haben dann ihre Hochzeitsfotos hier machen lassen.
Okay.
Und das war ganz klassisch. Im Dach oben war das Studio, drunter hat man gewohnt. Hier war Ladengeschäft und im Keller war das Labor. Mhm. Und an dieser Dimension hat halt keiner mehr ein Fotogeschäft. Aber weil das ja vom Land her gemietet ist, musste man noch das ganze Gebäude mieten. Mhm. Schwierig. Ja. Mhm. Und gerade der Foto hat sich dann irgendwann, also man hat die Räumlichkeit nicht mehr gebraucht. Mhm. Die Mieter hat er trotzdem zahlen müssen. Mhm. Dann war das unattraktiv geworden. Mhm. Ne? Und der macht nur noch dann Passbilder und andere, ganz andere Geschichten. Man verkauft ja keine Fotoapparate mehr.
Mhm. Und, ja. Und wie kommst du hier herein? Ich weiß, dass du halt vorher in der Nebenstraße gewesen bist. Wie kommst du hier jetzt in diese Räumlichkeit.
Ne? Genau, 2011 habe ich mich selbstständig gemacht für 60 Meter von hier in der Seitenstraße. Mhm,
genau,
ganz
richtig.
Klassisch, kleiner Goldschmied, kleiner Laden, ein Lehrling und so ging es los. Mhm. Und obwohl ich nur 20 oder 25 Meter Laufweite von dieser Schlossachse hier entfernt einen Laden hatte, ich wähnte mich in einer guten Lage.
Okay.
Aber 25 Meter können so weit sein. Mhm. Ja, und dann machst du Werbemaßnahmen ohne Ende und hoffst, dass die Leute in dein Fenster gucken. Ja, wenn 2 Leute im Laden sind, ist es voll das Highlight am Tag. Mhm. Ja, und, dann
das heißt, du vertrittst die Meinung, dass ein Goldschmied auch eine dementsprechende Lage braucht, um verkaufen zu können. Ist das richtig?
Also ich bin da geprägt auch durch aufwendige Dekoration und das gehört für mich absolut zusammen. Dann ein Schmuckgeschäft und da die Leute müssen stehen bleiben und wow und staunen. Und
deswegen auch die offene Werkstätte dann, oder?
Ja, ganz klar. Also da bin ich geprägt worden als Lehrling damals bei Zobel, war das auch meine Hauptaufgabe, immer wenn es hieß neue Dekoration.
Ja.
Logisch, als Lehrling bist du da an der Front, das Ding aufzubauen und auch mitzugestalten. Mhm. Da, ja, war prägend, logisch. Mhm. Und dann hast du das von der Pike auf sozusagen auch mitgelernt. Ja.
Okay.
Ist für mich ein Baustein, der muss sein. Ja.
Liebe Mithörer, was Sie noch nicht wissen, Carsten Kissner war beim Großmeister Zobel in Konstanz gewesen, hat da seine Lehre durchgeführt, ne, ja, ja, als ja. Goldschmied. Ja. Und wie ging es dann weiter,
Carsten? Wichtige Phase, ja, zumal ich da sehr blond-blauäugig rein bin. Ich habe keine Vorgeschichte durchs Elternhaus von wegen Schmuckbranche oder so. Vater Gerichtsvollzieher, Mutter Grundschullehrerin. Also der Schmuck war eigentlich erstmal nur irgendwie das Handwerk interessant. Pforzheim gewesen, 2 Jahre, einfach klassisch.
Und das war ganz kurze Zwischenfrage, was hat dich inspiriert dazu, überhaupt Goldschmied zu lernen? Ne?
Ja, weil meine Hände gingen gut. Mhm. Ich bin ein guter Handwerker, da habe ich viel vom Großvater geerbt. Das war so ein Leonardo, der konnte einfach alles, was Handwerk anging. Da habe ich, denke ich, ein bisschen was mitgekriegt und war dann auch, hat zwar mal Abitur gemacht, aber das war nicht das Thema. Ich wollte was mit den Händen machen. Und dann kam ich auf diesen Beruf.
Okay.
Und dann eben die Goldschmiedeschule in Pforzheim, das ist halt auch eine tolle Institution, die bis heute Standbein einfach ist für den Beruf.
Und, das heißt, du hast jetzt 2 Jahre eine Goldschmiedeschule in Pforzheim gemacht?
Berufsfachschule, dann hast du die Grundlagen und dann geht man in die Anschlusslehre.
Genau,
und
die Anschlusslehre hast du dann wo gemacht?
Ja? Richtig gute Fügung, da bin ich dann nach Konstanz.
Nach Konstanz?
Dann, genau, damals hat er gesucht und ich bin dann dahin und war auch eine sehr lustige Bewerbung. Wie gesagt, macht man so nicht, aber ich habe es wirklich blond-blauäugig provoziert. Ein bisschen Michael von Skut hat mich dann genommen. Also das war eine ganz wichtige Weiche, die ich da stellen konnte im Leben.
Okay.
Ich war dann dort 4 Jahre und bin von dort dann irgendwo weitergegangen nach Weinheim zur Galeristin Ritschler, die eben Kundin war bei Michael und mich dann aus dem Laden raus weggefischt hat sozusagen.
Ah, so war das gewesen. Okay, also die Altstadtgalerie in Weinheim dann.
Ne? Genau, genau. Die hat dann einen Goldschmied gesucht. Mhm. Die hatte noch gar keine Werkstatt.
Okay.
Hat dann gemerkt, dass sie jede Ringweitenänderung immer wegschicken muss als Galerie und das wurde dann irgendwie immer zu viel und so. Das war so ihr Ansatz zu sagen, ich will einen Goldschmied haben in meiner Galerie und ja, sie war dann auch schon immer Premium, dann muss es einer von Zobel sein, so, ne? Das war so ihre Denke. Ja, da kam ich gerade recht. Damals habe ich auch mein erstes Kind bekommen und das war dann auch wieder so eine Entscheidungsphase, wo man wieder neue Weichen stellt.
Okay.
Und da bin ich dann, ich war gerade mal 2 Jahre ausgelernter Geselle und bin dann sowas von ins kalte Wasser gesprungen, weil ich habe dann nämlich eine Meistertätigkeit ausgeübt im Endeffekt. Ich habe eine Werkstatt gebaut, geleitet, habe auf einmal mich konfrontiert gesehen mit Entwurf, Konzeption, Kalkulation, das sind alles Meisterfächer.
Obwohl dir noch gar kein Meister gewesen
so bist. Ist
ja,
so
den
ist
hast du ja erst auf Vollzeitschule dann neben deinem Geschäft hier in
der Karl-Theodor-Straße. Ja, das lief bei mir alles anders, genau. Das, also damals noch in der Angestelltenphase, da habe ich dann die Teile 3 und 4 gemacht, die man ja berufsungebunden
macht. In Pforzheim auch dann?
Nee, in Mannheim.
Mannheim.
Das ist ja das Ding. Du bist Vollzeit beschäftigt. In der Meisterschule bist du einfach ein Jahr weg.
Okay.
Das ging nicht. Damals war ja schon, das war ja hier das Schröder-Erbe hier, der hat ja die Meisterpflicht ausgehebelt und da war der Goldschmied dann auch mit dabei. Dann konnte man ja auch ein Geschäft eröffnen.
Warum hast du gemeint, dann nochmal den Meister machen zu wollen oder machen zu müssen? Ne? Ja, weil du hast ja hier schon ein wunderschönes Geschäft gehabt mit Personal auch dazwischen, ne? Die dir die Arbeit auch irgendwo abgenommen hatten. Ne? Ja. Warum wolltest du dann Meister noch unbedingt danach durchführen? Ne?
Ja. War schon auf der einen Seite fürs Ego, dass du einfach Titel auch hast. Ja. Andererseits bin ich so dankbar, dass ich es gemacht habe, weil du hast doch noch mal einiges dazu gelernt.
Okay.
Und manchmal ging es auch nur ums Bestätigen, dass es auch so ist. Aber gerade weil du das immer so autodidaktisch gemacht hast. Und natürlich, wenn du erfolgreich bist, kann man sich sagen, warum? Ja. Nee, also das wollte ich irgendwie dann schon kurz einfach immer wissen und war absolut goldrichtig.
Kannst du also auch jedem jungen, ich sag mal, Gesellen empfehlen, den Meister zu machen und den Meisterweg zu gehen dann, oder?
Definitiv. Also wenn ich diesen Beruf liebe und ausführe und fast ein Selbstverständnis.
Okay. Ja. Was war nach Tritschler gewesen? Tritschler war 4 Jahre, hast du gesagt?
Nee, 8.
8 Jahre?
Okay. 8 Jahre war ich dann in Weinheim, diese Werkstatt da, geleitet und war eine besondere Rolle. Die haben nicht viele, das weiß ich. Also du bist im Angestelltenverhältnis, kannst aber schon irgendwas im Vollen schöpfen. Das ist eine besondere Rolle. Klar, dass das auch knirscht. Ne? Also hat Chefin will dann das und du machst halt aber andere Vorstellungen. Inzwischen war dann auch nochmal eine Wirtschaftskrise 2007, 2008.
Ne? Ja, genau.
Da ging es dann schon, ja, dann meinte sie, ich soll jetzt Silberschmuck machen und Serie so ungefähr. Wir waren von dem Unikatbereich, klar. Und da, ist klar, das geht dann auf Dauer nur begrenzt. Eigentlich war auch das Ziel, den dortigen Laden zu übernehmen und irgendwie Unternehmensübergaben in Deutschland funktionieren, ist mir bekannt. Also das ist nicht einfach und dann ging das eben nicht mit uns beiden.
Ja.
Und dann habe ich 2011 entschieden, mich selbstständig zu machen hier in Schwetzingen. Und vom Standort her toll. Also ich liebe diese Stadt, die ist wirklich auch von der Mittellage. Nee, ich sag mal, ich bin Kurpfälzer Kind. In der Nachbargemeinde Hockenheim bin ich groß geworden. Eben jetzt lebe ich an der Bergstraße. Für mich ist die Rhein-Neckar-Region, die Kurpfalz, da ist mir das Dorf sozusagen egal.
Okay.
Also ich bin überfalls erkannt.
Okay. Dann hast du angefangen in der Herzogstraße, hast dann angefangen mit dem ersten Ladengeschäft.
Exakt, ja. Genau. Okay. Ein hübscher kleiner Laden mit 30 Quadratmetern, eben die Hälfte davon Verkaufsfläche, die andere Hälfte zur Werkstatt ausgebaut. Es war eine kleine, feine Werkstatt.
Okay.
Die zweite dann, die ich gebaut habe.
Okay.
Und da schon die ersten Verbesserungen reingebracht, das ist ja klar. Dann man wächst immer in der Aufgabe. Und da waren wir dann am Schluss auch zu dritt, zwei Goldschmiede, bevor wir dann hierher umgezogen sind,
okay,
in dieses große Ladengeschäft. Okay. Und jetzt sind wir mittlerweile zu sechs und damit auch hochzufrieden.
Zu sechs, ne?
Ja.
Und das zur heutigen Zeit, ne? Ja, schon spannend. Und wenn ich jetzt so mal in die Vitrinen schaue, also ich habe solche Auslagen, sieht man recht selten in den Goldschmiedebereich. Ne? Ja, also es ist schon fast mehr Kunst wie Goldschmied oder Goldschmiedekunst kann man es vielleicht auch nennen. Auf jeden Fall ist es extrem anspruchsvoll, finde ich jetzt. Und wo holst du deine Inspiration her für diesen Bereich, für diesen Schmuck? Ne? So, du hast ja den Edelsteinpreis 2021 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Dankeschön,
ne? Ja. Dankeschön. 2018 auch, ne? Ja, habe ich gelesen.
Ja.
Ne? Wo holst du dann deine ganze Energie, deine ganze Inspiration her? Ne? Ist das eine Teamarbeit oder wie verhält sich das hier?
Wenn man das als wüsste, ja. Also ich funktioniere wunderbar unter Druck. Da kommen auch die Ideen. Im Umkehrschluss, das weiße Blatt Papier ist tödlich. Und da bin ich, ja, wenn man das als wüsste, mit diesen Inspirationen. Also auf jeden Fall, man bekommt viel gute Ideen, wenn man diese Work-Life-Balance gut hinkriegt.
Mhm. Okay. Was machst du dafür?
Ein gesundes Familienleben, versuchen sich die Freiheit, die Zeit auch zu nehmen für die Familie, was extrem schwer ist in diesem Beruf, weil wir halt wirklich allein über die Entwurfsgeschichten und über beim Werkplatz sitzen, was bei mir leider nur noch wenig vorkommt, auch so ein Effekt.
Ja.
Da ist dieser Faktor Zeit ist so kostbar. Und wenn man das hinkriegt, das so zu jonglieren, dass sowohl für das eine wie auch das andere die Zeit da ist, dann dann funktioniert es.
Also der Ralf Kellermann zum Beispiel, den wir auch mal im Podcast hatten aus Frankfurt, ist ja Designer und der holt so seine Inspiration oft von Vintage-Märkten und Flohmärkten, solche Geschichten. Machst du da auch solche Sachen?
Nein,
gar nicht. Jetzt nicht auf dem Flohmarkt oder was und nimmst einfach mal ein Stück in die Hand und sagst, oh, mal sehen, was daraus wird?
Ja.
Oder ist jetzt nicht der Fall. Ne?
Nee, also das ist so gar nicht mein Ding. Ich sag ja, ich mache was völlig anderes, um frei zu sein im Kopf, nämlich fahre Mountainbike Enduro. Ja? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber dieser gesunde Geist und gesunden Körper, das ist, glaube ich, das ist von mir der Schlüssel, wenn ich mich austoben kann, dann habe ich wieder kreative Ideen. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
Gar nichts zu tun,
Aber das, wenn ich das habe und das leben kann und dann noch abends dann die Kids und ins Bett bringen und morgens relaxed aufstehen. Und
also sagst du jetzt, wenn einfach alles so irgendwo im Reinen
für dich selber ist.
Die Harmonie. Süchtig,
die Harmonie.
Das auf jeden Fall. Und die Harmonie spiegelt sich dann auch wieder in deinen Schmuckstücken.
Genau, wenn ich dann hier reinkomme, das ist auch interessant. Also hier auf diesem Stuhl, diesen Stuhl entwerfe ich. Zu Hause auch, ne? Aber die besten Ideen sind hier.
Okay.
Wenn ich auch im Laden bin, wenn ich arbeite.
Ja, okay.
Total stupide, ja.
Okay.
Jetzt, wo ich sowieso hier auf dem iPad dann kreiere und alles, ja. Du kannst überall und manchmal mache ich auch. Ja. Aber das habe ich schon gemerkt. Da läuft es am besten.
Okay. Präsent. Einfach den Zuhörer zu erklären, wir sitzen hier in so einer halbrunden Eckbank, etwas abseits vom Geschehen von den Goldschmieden. Und hier hat Carsten Kistner dann seine Inspiration, wo man dann auch wirklich sieht und wo man dann auch erkennen kann in den Preisen.
Umhüllt von 2000 Quadratmetern Blattgold.
Ja, genau. 2004, 2008, ich sehe hier extrem viele Urkunden, so wie gesagt auch Edelsteinpreis Ida Oberstein. 2018 und 2021, so Hut ab, das muss man auch leisten. Wie läuft denn sowas ab, so ein Edelsteinpreis? Wird es dann ausgeschrieben?
Genau.
Wird das Motto vorgestellt?
Genau.
Ja, und danach geht mal frisch ans Werk oder wie läuft das ab?
Genau, die kommen meistens so im Februar, März mit dem Thema um die Ecke vom Bundesverband und dann kann man das sacken lassen, hat ein halbes Jahr Zeit zum Entwickeln fertigen. September ist dann immer Deadline und steht und fällt natürlich mit der Jury, die empfinde ich aber immer als sehr ausgewogen.
Wie viele Leute sind es? Vier, fünf, sechs Leute?
Sechs Leute. Und auch immer anders, immer neu besetzt, das finde ich auch fair. Da kann man sich dann nie darauf berufen, weil der dann in Zürich, man weiß das nicht vorher. Und dieser Preis, da ich das jetzt über Jahre auch verfolgen durfte, weil ich da immer wieder dran teilnehmen durfte, hat sich toll entwickelt.
Okay.
Richtig toll entwickelt. Okay. Also der Taktgeber ist damit, finde ich, der Geschäftsführer vom Bundesverband, der Jörg Lindemann, der da wirklich das Heft so in die Hand genommen hat und das wirklich so auch groß machen will, um so einen Oscar-Status da zu kreieren. Fing eben damit an, vor 2004 war das erste Mal, da habe ich diesen Nachwuchswettbewerb gewonnen. Und dann war das noch so in dieser, das war so piefig in dieser Göttenbach-Aula mit so einer Jazzband, Beckenpatscher Band, und dann Säckchen, Hütchen und du kriegst noch die Hand geschüttelt und bitteschön. schön. Ne? Das hatte so einfach so gar nichts Glamouröses.
Ja, klar, sicher.
Und jetzt ist das wirklich eine Nummer dort in diesem Niederoberstein. Hut ab. Also Stadttheater erstmal mit Prominenz. Ne? Die ZDF-Moderatorin moderiert diese ganze Abendveranstaltung dort im Stadttheater. Und danach ist diese Afterparty im Parkhotel, die sich aber wirklich gewaschen hat.
Wow, also super. Ne? Ja. Das hat dieses Jahr leider nicht stattgefunden.
Wird im Mai wohl nachgeholt.
Im Mai. Ne? Ja, okay.
Ja, super. Und da freue ich mich auch tierisch drauf.
Wann dürfen wir den Schmuckstück hier in den Räumlichkeiten bewundern?
Ja, gut, in Hogenta ist immer der letzte Termin, da wird es gezeigt. Mhm. Da haben die auch immer ihren Stand.
Ah, okay, alles klar.
In dem Fall April ist auch verschoben.
Mhm. Genau.
Und ja, dann ist das wieder da. Ja.
Okay.
Und dann bin ich mal gespannt, was damit passiert, weil da doch rege Nachfrage ist.
Ja, super. Mal, ja, fein. Ne? Ja,
schön. War eine tolle Presse auch. Ja. Das war jetzt also das Trostpflaster. Das war zwar jetzt keine Veranstaltung.
Ja.
Aber ich hatte eine ganz, ganz tolle Presse. Hat auch die regionale Rhein-Neckar-Zeitung. Ja. Die hat das ganz, ganz tolle Interview hier auch gegeben. Schön geschrieben. Das ist natürlich auch schön. Das
Wie hat in Maischl-Atelier Carsten Kissner die Corona-Zeit überlebt und erlebt?
Ja, schöne Achterbahnfahrt, ne? Aber das Schöne ist, man kommt immer am Start wieder an. Ne?
Was rätst du denn den Zuhörern in solchen Größen wie oder Krisen zu agieren? Kopf nicht hängen lassen, ich meine die üblichen Sprüche, Kalendersprüche oder was, gibt es da wirklich ein Konzept, wo man dann sich irgendwo dranhangeln kann und sagen, hey, jetzt mach das und mach das, guck mal danach.
Ne? Ja. Naja, also ich kenne es nicht anders, so Flucht nach vorne anzutreten, sei es jetzt von der Seitenlage hier her.
Also du sagst jetzt auch erstmal ja, bevor du überlegst, ne, hier, wie du es machst. Auch nicht schlecht, ne? Ja, ist natürlich auch ein Gedanke, ne?
Genau, ja, also ich bin der Ja-Sager, ich bin Optimist immer wieder. Und also das war das Fiese an dieser Corona-Situation. Ich bin selbstständig, bin Freigeist und habe immer irgendeinen Plan, wie man es anders machen kann, wenn es so nicht geht.
Mhm.
Ja, und so eine Corona-Situation ist ja so eine Situation, wo es so nicht geht.
Ja, natürlich.
Der Laden wird ja zugemacht, das heißt Lockdown, du hast Pech gehabt, da kommt keiner mehr.
Mhm. So.
Und das war das Gemeine an dieser Situation, es waren eigentlich keine Auswege da, du warst wirklich...
Man hat halt auch nicht gewusst, wie lange es geht.
Ne? Ja. Mhm. Sehr, sehr viel Ungewissheiten, ganz fiese Geschichte. Und ja, aber wir sind in der glücklichen Situation, Dinge zu tun, uns Alleinstellungsmerkmale rauszuarbeiten. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, wirklich Einzigartiges zu schaffen. Ich sag das mal so, mit unseren Unikaten.
Mhm. Genau.
Und etwas zu tun, was eben nicht vergleichbar ist. Und das begeistert die Menschen nach wie vor. Und das war unsere Chance und die haben wir auch genutzt. Und von daher muss man das durch und durch positiv sehen. Es wandelt sich enorm, auch jetzt eben Einzelhandel. Ja, das ist ja hier das Kernthema, vor allem in meinem Laden in dieser Dimension.
Mhm.
Ich bin extrem darauf angewiesen, dass ich Kunden vorm Laden habe, vor meinen Fenstern, was die kaufen.
Mhm.
Wenn keine da sind, ist das fatal. Ne? Mhm. Das hat mich jetzt eben auch dazu geführt, dass ich einen Online-Shop habe.
Hätte ich mir
nie ausgemalt, als kunsthandwerklicher Goldschmied einen Online-Shop zu haben.
Würdest du den Zuhörern empfehlen, ne, irgendwie so ein Portal zu nutzen?
Wenn es die Gelegenheit ergibt. Mhm. Also man kann da viel Geld verlochen. In diesem Thema.
Mhm.
Alle sind da immer unheimlich eifrig, dir die tollsten Sachen anzubieten.
Mhm.
Ich denke, ich habe da was Gutes gefunden, eine Anbindung an meine Warenwirtschaft, die ich eben auch schon hatte. Der Effekt ist nämlich sehr überschaubar.
Mhm.
Also das ist auch gar keine große Kritik an der Sache, weil das hatte ich mir auch so ausgemalt. Ich habe nicht damit gerechnet, große Umsätze mit meinen Sachen online zu machen.
Ich sehe es auch ein bisschen als Werbeplattform. Ne?
Exakt. Mhm. Das Witzige ist, ich habe es schon gehabt, die Kunden sind wahnsinnig informiert, wenn sie zu mir kommen. Die haben nämlich alle schon mal durchgeguckt.
Mhm. Ich habe auch gesehen, ist sehr sehr breit. Wir haben 35 Seiten drin, Internetshop bei dir. Ne? Also du gibst dir richtig Mühe mit Fotografien, mit Beschreibungen
und
du bist
natürlich ganz neuen Baustelle
auch sehr zeitintensiv.
Ja. Ne? Exakt.
Dann hast du ja auch einen 3D-Rundgang, habe ich gesehen. Ne? Also wenn man dann mal auf die Internetseite von Carsten Kissner geht in Schwetzingen, sieht man dann auch einen 3D-Rundgang, wo man dann virtuell die Räumlichkeiten besichtigen kann.
Kann man schon von Google, richtig. Mhm. Ich habe da jetzt noch mal einen draufgesetzt mit einer Technik, die hat noch Vektorpunkte. Also es ist nicht nur das Bild, das ich durchstreiten kann, sondern es ist ein vektorisierter Raum. Das heißt, ich kann einzelne Punkte setzen, die sitzen auf meinen Schmuckstücken.
Mhm.
Ich kann wirklich virtuell einkaufen.
Mhm.
Von geh durch den Laden, entdecke das Schmuckstück, klick drauf, lande im Online-Shop, in den Warenkorb,
PayPal
raus. Also die ganze Kette ist bei mir erfüllt, es wäre möglich.
Das heißt, es muss dann auch immer wieder neu ergänzt oder erweitert werden.
Ja. Ich habe jetzt gerade neu dekoriert, wie du siehst. Also bei uns ist der Frühling eingezogen. Und jetzt muss dieses Bild wieder neu gemacht werden. Das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Da kommt wieder ein Spezialist, der Martin Kager, der das Foto dann immer macht. Dauert einen ganzen Abend.
Okay.
Und ich selbst muss das dann auch befüllen mit diesen Meta-Tags, so heißen die Dinger, diese virtuellen Knöpfe.
Auch nochmal sehr arbeitsintensiv.
Genau, das ist dann wieder eine Nacht und wieder eine Nacht und die hast du nach wie vor. Also du machst für alles Mögliche, um das hier eigentlich alles zu bespielen. Und ich glaube einfach dran, dieses Besondere zu bieten, das, was andere nicht haben, logisch, nur so funktioniert.
Okay.
Wenn es einfach wäre, wird es jeder machen.
Ne? Ja, ich denke auch, dass man heutzutage einfach ein Stück mehr machen muss als früher. Und das Rad einfach ein bisschen stärker drehen muss, dann funktioniert es auch.
Genau.
Ja. Und wir leben in einem Bereich, wo halt doch, ich sag mal, das Individuelle ganz, ganz groß eine Rolle spielt. Und die Leute, finde ich für mein Empfinden, immer mehr und mehr werden, die sowas auch tragen wollen zu ihrer Persönlichkeit.
Ja, und das war ja auch schon vor Corona das Thema mit dem Einzelhandel und wie kann der gestärkt werden oder überleben. Im Online-Konkurrenz ist ja auch dieses Dauerthema, Strukturwandel und so. Und genau das, was ich jetzt gemacht habe, durch Corona, das anzuschieben, diese digitale Welt da einzutauchen, absolut empfehlenswert. Absolut. Kundenverwaltung habe ich jetzt digital, Entwurf habe ich digital. Und alles, es geht um Effizienz. Ich mein Ziel ist, dass ich echt am besten nur noch am Bergbrett sitze. Also versuche ich alles, was irgendwie digitalisierbar ist, zu digitalisieren.
Nachvollziehbar, ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Wie bist du in den neuen Medien aufgeschlossen mit 3D-Druck etc.? Ist das ein Thema für dich, wo du dich mal gedanklich mit auseinandergesetzt hast?
Kommt jetzt auch gerade. Okay. Ist bei mir, ich meine, durch die Meisterschule, die späte, die ich gemacht habe, 2019 war das dass ich jetzt abgeschlossen habe, dann habe ich mein Meisterstück natürlich auch komplett in CAD gemacht. Das war auch so ein großer Mehrwert. Leider konnte ich es nicht anwenden, weil mein Leben ist leider voll. Ne?
Ja klar, der Tag hat 24 Stunden auch bei dir.
Ich bin zum Glück die Nacht
noch dazu. Genau, richtig. Ne? Und deine Frau und deine Kinder wollen dich halt auch mal sehen.
Genau, das hatte ich ja eingangs schon gesagt.
Genau, richtig.
Und jetzt kommt ein neuer Lehrling, den will ich genau mit der Thematik betrauen. Also mit dem Lehrling kommt die Technik.
Okay, der kommt also auch aus Pforzheim schon. Ne?
Genau.
Macht die Anschlusslehre bei dir.
Exakt, genau gleicher Werdegang wie alle meine Leute, die ich auch alle selber ausgebildet habe. Und bei ihm will ich das sofort gleich mit umkurbeln. Der kriegt auf jeden Fall da diese Möglichkeit, 3D-Scannen und Druck, beziehungsweise das wird, wir müssen sehen, welche Elemente der Kette wir uns anschaffen. Ob dann nur die Datei verschickt wird und der Guss dann kommt. Und
genau.
Das wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen.
Meistens der Fall.
Aber der 3D-Scanner, der ist schon ziemlich gesetzt.
Okay.
Das wird kommen. Ja, weil auch das ist wieder nur ein Werkzeug.
Und
ein
auch Werkzeug für Effizienz. Auch die Zukunft, denke ich mal, beim Goldschmied oder mit eine Zukunft beim Goldschmied.
Um Effizienz reinzubringen.
Genau, das Handwerk selber wird nicht sterben. Es wird auch die alten Techniken nach wie vor geben. Ne? Aber es wird zusätzlich neue Techniken geben, die das erleichtern einfach und effizientes Arbeiten.
Es liegt an einem selbst, was man daraus macht. Genau, also ich meine, wir hocken auch nicht mehr mit dem Dreuel hier und haben auch keine verrosteten Zangen hier. Das sind alles Werkzeuge, genauso der Puck oder der Laser. Ich war noch auf der Goldschmiedeschule und da war der Laser so eine heilige Kuh. Fang bloß nicht an, damit zu arbeiten. Schön die Lötpinzette und so. Schwachsinn. Ja? Es ist ein absolutes, nicht wegzudenkendes Werkzeug. Genauso sehe ich es auch mit der Technik. Und klar, man muss sie auch anschaffen und es ist wieder ein Rieseninvest. Und genau in diesen Zeiten schluckt man wieder fünfmal, ob man es jetzt tut oder nicht. Aber ich denke, muss.
Ja, aber die Flucht nach vorne, wie du gesagt hast.
Wie immer, genau. Ich bin auch richtig. Ne?
Flucht nach vorne. Ja, schön, wenn man so inspirierende Menschen um sich hat. Und ich komme gern zu dir. Du bist ein Mensch, der nur Positivität ausstrahlt. Du sitzt vor mir mit einem bunt verrückten Hemd und mit deinem Markenzeichen einer Weste und hast ein Strahlen im Gesicht. Eine Faszination für deinen Beruf. Das ist für dich eine Berufung. Würdest du das wieder so machen oder würdest du andere Wege gehen? Oder?
Ich würde es wieder so machen. Das war eine gute Entscheidung. Das waren auch meine Eltern, die einfach gesagt haben, du machst das, was du für richtig hältst. Sicherlich auch ein Faktor, weil oft wird man dann auch irgendwo hingeschoben, gerade wenn im Familienbereich eine Firma ist und dann muss der Bub das auch machen und so. Das hatte ich schon mal nicht und habe da schon ziemlich ausgetobt, auch auf Irrwegen gewesen. Also klar, aber die waren überschaubar, die Irrwege. Das ging dann von Design, Grafikdesign, zwischendurch mal noch und Industriedesign. Ich war dann auch in der Phase, da war ich gerade fertig. Das war kurz vor Trittschlag. Dann war ich ganz versessen darauf, mal ein Designstudium zu machen, aber ich wollte Produktdesign machen. Und das war eine Phase in den 2000ern, da waren gefühlt, da war das dann im Beruf. Alle wollten Designer werden. Und ich habe dann 4 Mappen gemacht, ein riesen Hassel, diese Mappen. 4 FHs haben mich beworben und es waren gefühlt immer so 1000 Bewerber und 10 Studienplätze. Und diese Mappenberatung, das war sowas von erniedrigend, was diese Dozenten dann so uns anwärtern. Also das war eine Phase, da bin ich so dankbar, dass ich da nicht
genommen worden bin.
Da bin ich so dankbar, dass da nichts draus wurde. Weil schlussendlich, dann kam mein Sohn auf die Welt, das war auch so ein Taktgeber. Ich war sehr früh Vater und das war nicht so ganz geplant. Ich bin so dankbar, dass das war, weil das hat mir so die Schalter umgelegt.
Zu sagen, Bodenständigkeit vermittelt.
Mit 25 bin ich Vater geworden und auf einmal heißt es, oh, jetzt musst du Geld verdienen, jetzt musst du Gas geben. Ein Riesenanschieber. Und das sind so Phasen im Leben, da kannst du manchmal gar nicht viel zu. Ne? Das trägt dich dann einfach.
Okay. Also du bereust jetzt nicht, Goldschmied geworden zu sein. Würde ich auch jungen Leuten empfehlen, diesen Berufsweg einzuschlagen? Oder?
Unbedingt.
Ja? Unbedingt. Was für Voraussetzungen sollte er mitbringen, wenn er in diesen Beruf gehen möchte?
Dieses handwerkliche Talent, das ist A und O. Es gibt Dinge, die kann man lernen, aber das bis zu einem gewissen Grad.
Also ein gewisses Fingerspitzengefühl in den Fingern zu haben.
Und auch gewerbeübergreifend. Ja. Also allein dieser Umgang mit Material. Egal, ob es Holz ist, Metall.
Ich sehe es auch hier, genau, in der Goldschmiede. Also wir haben hier Lampen auch aus eigenem Design, glaube ich.
Nicht aus eigenem Design.
Aber du hast mir mal erzählt, du würdest gerne auch mal
Lampen designen.
Genau,
ja,
richtig.
Ja, ja. Der ist komplett selbst kreiert.
Und die Rückwand hier ist aus Blattgold aufgetragen.
Genau,
ja, hier sitzt man ein bisschen wie in einem buddhistischen Tempel. Ne? Ja. Also es ist sehr spannend, auch so dieses Konträre zwischen rustikal auf dem Boden und die Moderne an der Decke. Also es ist wirklich mit feiner Hand auch durchdacht und auch ausgewählt. Und ich denke, du hast da schon was bei gedacht, wie die Vitrinen und die Werkstatt und dementsprechend alles eingerichtet ist.
Ne? Definitiv. Ja. Definitiv. Ja. Ja, eben. Das ist die gute Werkstatt, die ich gebaut habe.
Total entkernt dann auch diese Räumlichkeit. Ja, ne? Also ich weiß noch, ich war in der Rohbaustelle, da hat man gerade irgendwas angeliefert gehabt, recht wenig Zeit gehabt, kann ich jetzt gar nicht verstehen, warum.
Spektakulär, ey. Also diesen Nummer 2015, da hierher umzuziehen in diesen Laden, das war wie nochmal selbstständig machen. Ne? Also ich habe mich räumlich verdreifacht, Miete vervierfacht und also wirklich nochmal so eine mega Schippe aufgelegt. Ja.
Und wo andere Leute wirklich eine Eigentumswohnung kaufen würden, das Geld.
Genau, ne,
Steckkasten hier wirklich als kleiner, in Anführungsstrichen, Goldschmied. Ja, ja. Ne, ich sag mal, ein gutes Geld rein. Ne, ja. Aber ich denke, das muss auch heutzutage sein, oder was meinst du?
Ja, gut, wie gesagt, ich hatte halt die Vision, das einfach weiterzuführen, was ich da jetzt angeschoben hatte. Ich hatte sogar damals drüben einen Unternehmensberater kommen lassen. Da war es irgendwie so ein Angebot, das war gefördert von der EU, dass man sich mal so jemanden kommen lassen kann. Die haben es dann zur Hälfte gefördert und der hat mich. So, 2 Tage sogar war der da. Der hat mich auseinandergenommen.
Oh, okay. Ja,
und da ging es eben darum, das kann man optimieren, weil, wie gesagt, kaum Leute im Laden.
Ja.
Obwohl eigentlich ganz nah hier an dieser Karl-Theodor-Straße.
Schon witzig, ja.
20 Meter. Dann haben wir da analysiert, wie man den Eingang verbessern kann und was man dann für Marketingmaßnahmen finden kann. Und dann schlussendlich kam raus, Lage.
Okay.
Und dann ziemlich zeitgleich gab sich diese Gelegenheit, dass diese Geschäfte weit hier standen oder dass da ein Mieter gesucht wurde. Das war dann diese Chance. Und auch noch im Rohbauzustand, da war Sanierungsstau hier. Also hier waren noch so Stoffkabel und ein Heizkörper auf 90 Quadratmeter. Da war dann halt wirklich freie Bühne sozusagen, um einen Laden zu gestalten. Und ja, dann
wurde es
vollständig vom Land, das war natürlich auch eine spannende Nummer.
Es gibt sowas gefördert dann auch vom Land oder von der IHK? Oder
wo gibt es leider nicht mehr.
Damals
war das zufällig so ein Thema, das gibt es nicht mehr, dass man so ein Unternehmensberater, aber natürlich, wenn du in der Kammer bist, den hatte ich dann auch am Start. Also das ist so ein kleiner Mehrwert, muss man ganz klar sagen, dass wir auch wieder organisiert sind hier in Deutschland mit Kammern und und so weiter. Und in der Handwerkskammer gab es auch einen, der hat mich da auch ein bisschen gecoacht uns um den Gründer, wie heißt das Ding, Unternehmensplan?
Genau,
Businessplan.
Ne? Ja, genau, richtig. Ne?
Dann, das hat er super gemacht, weil du stehst halt da, so unser eins. Ne? Wir sagen, ja, okay, wir machen Schmuck, wir brauchen ein bisschen Invest und dann sollst du Zahlen liefern. Ja. Was wollen Sie umsetzen? Was werden Sie umsetzen? Kristallkugel,
Etwas fiktiv, ne?
Total fiktiv. Also du hast keine Ahnung und dann sagst du halt auf jeden Fall mindestens 3.000 Euro. Ja. Na, der ist überall reingeschrieben und dann kam eine Summe raus.
Ja.
Und der Knaller war, genau so war es.
So war es?
Ja.
Okay.
Erste Jahr, beziehungsweise ich hatte in den ersten 3 Monaten schon mein Jahresziel erreicht.
Ja.
Und dann bist du halt tiefenentspannt weitergegangen.
Ja, natürlich, klar, sicher.
Das war richtig cool. Mhm. Aber der Weg dorthin ist natürlich, also das ist verrückt, zu sagen, ich mache mich selbstständig. Aber das weiß jeder, der es schon mal gemacht hat, das ist immer schräg und musst du durch. Ja.
Kastenkissen in 10 Jahren.
In 10 Jahren? Ha, also meine Vision, am besten nur noch mit Meistern zu arbeiten am Schluss.
Also das heißt, ich komme dann irgendwann, wenn ich jetzt in Rente bin, komme ich dann hierher und dann hast du nur noch Meister beschäftigt. Ist das richtig?
Irgendwie schon. Also das ist der eine Teil, aber es geht ja darum, was kommt bei raus? Warum will ich das? Also wir haben gerade vorhin bei der Mittagspause, wir sitzen ja auch immer hier zusammen. Da hat der Kevin hier ein Buch rausgeholt, Jugendstil. Ja, das war eine Ausstellung von 20 Jahren im Reuchlinhaus. Und wir saßen da, haben diesen Bildband durchgeblättert und uns gedacht, warum gibt es das nicht mehr? Oder dieses Niveau, dieser hohe Anspruch. diese unfassbar guten mhm. Schmuckstücke. Mhm. Klar, da gehört auch eine Gesellschaft dazu, die diese mhm. Schmuckstücke trägt. Mhm. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir müssen mhm. unsere Kunden erziehen, mhm. ja, dass die Schmuck tragen, mhm. dass die Bock drauf haben. Mhm. Momentan ist ja alles wieder irgendwie jetzt kleiner, kleiner, kleiner. Und mhm. das ist aber auch, man darf sich davon nicht kleinkriegen lassen. Mhm. Man muss die Kunden verführen mhm. und ihnen wirklich schöne Sachen bieten auf einem ganz hohen handwerklichen Niveau. Mhm. Fällt nicht vom Himmel. Also da gehört ganz mhm. viel dazu. Sei es jetzt eben hier unser Instrumentenportfolio, was können wir, wie effizient können wir arbeiten. Mhm. Ja, von Monikat-Bereich, wir können alles nur einmal machen. Mhm. Da hat es verdammt viele Baustellen, ja, die es mhm. dazu beackern gibt.
Ja, also Massenware sieht man bei dir so gut wie keine.
Ne? Ja, geht nicht ohne. Also ich meine, was heißt Massenware? Manufakturware?
Ja, okay. Ne? Ja, ich sage jetzt ja, einfach genau. mal so die diese,
aber ich habe keine Marken, keine
Juweliersmarken.
Genau, ne? Ja, genau. Ich kann keine Uhren, mache ich auch keine. Mhm. Und Marken, ja gut, wie meine eigene Marke werden. Mhm. Also
natürlich.
Deswegen
man möchte auch so ein bisschen in die Unvergleichbarkeit reinkommen. Genau. Das ist auch wichtig, genau. Ja, genau. Sich eine Marke zu bilden.
Genau.
Okay, super. Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Carsten. Hat mich riesig gefreut. Ich wünsche dir vielleicht noch zum Abschluss, du arbeitest ja mit Burger zusammen. Was für Gründe sprechen für Burger, um zu sagen, schafft mit denen, es sind gute Leute.
Ich hoffe, ja. Olli, ja, das funktioniert.
Unter anderem, nein, also habe ich jetzt kennengelernt, bei so einem Branchentreff war ich ja auch da mhm.
und war auch mal gut, also persönlich wieder da vor Ort zu sein. Das mhm. ist halt ein kleiner, familiärer Betrieb eigentlich mhm. auch mhm. und gerade wenn es um eben Thema Scheideanstalt geht, das mhm. ist ein Vertrauensding mhm. und ja, in diesem überschaubaren Rahmen, das funktioniert einfach, mhm. also da fühle ich mich einfach wohl und soll auch so bleiben. Ja.
Also, herzlichen Dank dafür und dir wünsche ich auf jeden Fall alles Gute, bleib gesund und ein tolles Team, tolle Leute, tolle Atmosphäre, schaut rein hier www.karstenkissner.de
genau.
und geht auf den virtuellen Rund. Ihr werdet sehen, ihr werdet begeistert sein. Das passt noch. Ja. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Danke.
Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.